Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Jetzt sind wir wieder da, Jan und ich, mitten im Treiben. Jan, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Und wenn du mal ganz kurz eine Minute hier Überbrückungsmusik machst, ich bin in 30 Sekunden wieder da. Das reicht schon. Klar. Da bin ich.
Also, wie geht's dir?
Ach so, ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hatte gerade einen Einfall, was ich dir vorstellen wollte, was ich dir erzählen wollte, nämlich.
Echt?
Ja. Ja. Ja, ja. Also, ich habe gerade ein wildes Leben irgendwie. Ich war in TC mit jungen Menschen. Das war der Knaller. Wirklich, wirklich gut. Ich bereite mich gerade vor auf ein Wochenende auf Arbeland mit über 20 jungen Menschen, also jungen Erwachsenen. Die sind alle volljährig. Besinnungstage werden das und zwischendrin dreht sich alles, bewegt sich hier. Es gibt nächste Woche eine Sitzung von unserem Pfarreirat und dem Kirchenvorstand, die gemeinsam überlegen, wie wird diese Pfarrei organisiert sein, wenn mit unserem jetzt doch 70-jährigen Pfarrer bald, wenn er in Rente geht, keiner mehr da sein wird, der hier leitet. Also die Transformation greift voll um sich und ja, das sind also Strukturfragen. Aber das ist natürlich zehrend und auch aktivierend. Das Stadtkomitee der Katholiken hat nächste Woche eine Vollversammlung. Da wird vorgestellt werden, dass auf Stadtebene die Vereine überlegen, in eine Netzwerkstruktur zu finden. Also ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, wie es gehen soll. Aber ja, das ist also alles gerade, ich habe so viele Baustellen und Bälle in der Luft, das ist sehr, sehr wild. Was ich dir vorstellen wollte, weshalb ich kurz weg war, ich habe ein Buch bekommen, es noch nicht gelesen leider, aber ich wollte schon mal ankündigen, dass wir da vielleicht noch ein ums andere Mal drüber sprechen werden. Von einem Theologieprofessor, der heißt Jan Lofeld und das Buch heißt, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Der Untertitel, das Christentum vor der religiösen Indifferenz. Also, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt.
Übersetzt das mal kurz mit der religiösen Indifferenz.
Wenn in der Gesellschaft und auch im Christentum zunehmend, also Menschen, die sagen, ja, ich bin katholisch oder evangelisch, aber wenn ich vor der Frage der Transzendenz, wenn mir das im Grunde scheißegal ist. Also, indifferent heißt, es ficht mich nicht an. Ich stehe davor, sehe die Frage nach der Transzendenz, die Frage nach Gott. Ich sehe die Frage nach Gott, aber sie lässt mich im Grunde kalt. Also sie juckt mich nicht. Die Frage, ob es Gott gibt oder nicht gibt, ist schon egal. Weißt du? Es gab eine Zeit, da wurde gestritten und gerungen, so mit Engagement und Emotionen. Nein, die Religion ist Opium fürs Volk und schädlich, das darf es nicht geben. Also man hatte eine Emotionalität zu dieser Frage. Gibt es das, gibt es das nicht? Und inzwischen wird er so höflich interessiert genickt, wenn man sagt, ja, ich gehe dann gleich zur Kirche. Oder das wird dann eher so, wird kurz übers Gesicht gerunzelt und dann wird weitergegangen. Man kommt vielleicht in so eine Schublade, so weird, keine Ahnung. Ja. Religiöse Indifferenz. Ja, genau. Und also wie der Titel besagt, wenn den Menschen nichts fehlt, wenn Gott fehlt. Also mir begegnen doch häufiger Menschen, die sagen, ach ja, Priester sind sie, das ist ja interessant. Was macht man da so?
Naja.
Sie sind sehr, sehr weit weg. Ja, natürlich. Exakt. Genau. Und da muss ich die Theologie natürlich irgendwie zu verhalten. Also das ist ja ein Befund, ein gesellschaftlicher Befund. Und die Theologie begreift sich als Wissenschaft. Also muss dieser Befund irgendwie betrachtet, bearbeitet, erforscht werden. Und möglicherweise eine Konsequenz mal irgendwann daraus gezogen werden. Ich guck mal kurz in das Inhaltsverzeichnis. Da gibt es einmal Szenen und Analysen der Transformation. Ich habe selber vorhin so ein paar aus meiner Hut erzählt. Ne? Dann pastoraltheologische Beobachtungen in diesem Verlust, in diesem Relevanzverlust. Dann, was mache ich mit mir, wenn die Welt nicht so ist, wie ich sie gerne hätte? Was mache ich mit mir, wenn die Welt nicht so ist, wie ich sie gerne hätte? Das ist gerade eine Frage, die ganz viele Hierarchen also Leute, die Macht ausüben oder die Entscheidungsgewalt haben, die müssen sich damit eigentlich auseinandersetzen. Und es gibt theologische Tiefenbohrungen. Nur mal kurz die Welt retten. Ist schön, ist ein Lied, ist ein Liedtitel.
Ja, nur mal kurz die Welt retten.
Ja, das werde ich lesen und dann werden wir darüber noch ins Gespräch kommen. Gut, da bin ich sicher, dass da gute Impulse drin sind. Du hattest Urlaub.
2 Wochen Urlaub in der Bretagne und ich hatte seit Ewigkeiten mal wieder ein richtig dickes Buch gelesen. Das war von Harari, das Buch Nexus. Kann ich in der Tat empfehlen, das ist eine Leseempfehlung, Nexus von Yuval Noah Harari, der seines Zeichen ein sehr interessanter Mensch ist. Erstens ist er Historiker, das ist schon mal das ganz Entscheidende, aufgewachsen in Jerusalem, ist Jude und schwul. Und das ist eine spannende Kombination, die er selber von sich aus sagt. Also er betont es selber, weswegen ich es betone, ist, er beschreibt es selber für sich. Und die Perspektive eines solchen Menschen auf die Welt ist natürlich nochmal eine ganz andere als aus einem heterosexuellen weißen Mann aus Deutschland zum Beispiel. Ne? Also das ist wirklich faszinierend, wie er die Welt sieht. Und er ist ein unglaublich gelehrter Mensch. Starke Bücher geschrieben, Homo Deus kennt man von ihm, eine kurze Geschichte der Menschheit kennt man von ihm, aber jetzt eben auch Nexus. Und da geht er so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz ins Gericht nicht, aber er schaut so ein bisschen in die Zukunft und malt so ein bisschen dystopische Szenarien auf. Aber was er auch ist, er ist religionskritisch, er schaut auf die Religion sehr, sehr fundiert historisch. Und beschreibt es aus jüdischer Sicht, was auch mal sehr schön ist. Ne? Also, dass ein damaliger Rabbi, ne, Jesus, dann eben durch die Welt gewandelt ist und dann eben seine Sekte hatte, während andere eben andere hatten und er plötzlich darum gelaufen ist. Und das war auch total interessant, ihn zu beobachten. Und er beschreibt es so aus einer anderen Perspektive heraus. Ne? Und das ist immer interessant, dann eben auch aus anderer Perspektive mal zu sehen, wie er die christliche Religion betrachtet. Das bringt er auch mit. Das beschreibt er auch in den vorderen Büchern ganz schön. Und da habe ich ein bisschen was mitgenommen. Und was es auch betrifft, ist, was du jetzt auch mitbringst, ist das Thema, große Thema Transformation, Umwälzung, was wir gerade erleben, also Revolution auch ein bisschen, was wir gerade erleben in dieser Welt. Und da bringe ich auch meine Gedankengänge mit. Also es ist faszinierend, wie du gerade beschrieben hast, ihr seid vor strukturellen Veränderungen. Das bewegt ja auch so ein bisschen. Wenn ich jetzt mal mir anschaue, dass VW 3 Werke schließen will, dass BASF Leute rausschmeißt, dass wir in Deutschland jetzt wirklich ernsthafte Probleme kriegen, was die Wirtschaft angeht, dass es gerade richtig nach unten prasselt und zwar in einer unglaublichen Geschwindigkeit und jetzt viele, viele tausende Menschen auf die Straße kommen werden, also sie werden rausgeschmissen, es werden jetzt viele, viele Menschen arbeitslos werden. Und wir gerade echt in Deutschland zumindest, einen Wirtschaftswinter erleben werden. Und da sind wir gerade Zeuge von. Die Zerbröckelung fängt gerade vor unseren Augen an. Und das ist erstmal krass zu beobachten und gleichzeitig ist krass zu beobachten, dass wir zunehmend sehen, dass Arbeitsschritte oder Dinge, die wir in Büros heute erarbeitet haben, zunehmend von Computern ersetzt werden. Ich nehme jetzt das Wort künstliche Intelligenz gar nicht so in den Griff, will ich gar nicht stressen, sondern von Computern eben ersetzt werden. Ich nenne es jetzt mal Computer. Und von Computern ersetzt werden heißt, dass die Menschen dann auch nichts mehr zu tun haben. Also wir haben so mehrere Probleme gerade. Wir haben einerseits Probleme, dass wir Fachkräftemangel haben, dass aber an der falschen Stelle, also im Handwerk und sonst wo, dass wir dort, wo die Menschen viel zu viel sind, Verwaltung, eigentlich überhaupt keinen Fachkräftemangel haben, sondern die eigentlich jetzt maximal ersetzt werden in Zukunft. Und viele, viele keinen Job mehr haben werden, weil alles wegautomatisiert wird. Und das wird uns plus Klimawandel, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich so die Zahlen anschaut und das Ganze so immer wieder betrachtet, ist jetzt nicht so lecker, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert. Ist nicht schön. Und da wirst du wahrscheinlich auch in Gesprächen, viele Gespräche führen um Sorgen und Ängste.
Das ist richtig. Die Auseinandersetzung mit Ängsten, ich habe vor kurzem die Jugendstudie gesehen, das ist etwas, was die aktuelle Jugendgeneration umtreibt. Es sind Ängste in der Generation, die in meiner Jugend nicht vorhanden waren. Also da war eher die Frage, wie entscheide ich mich richtig, wenn ich ein Abitur habe, in einer Vielzahl von Dingen, die alle möglich sind. Hm. Und dieses alles ist möglich, wird von der heutigen Generation der Jugendlichen nicht mehr so wahrgenommen, sondern eher ein Druck, Leistung zu bringen, ein Druck,
die Welt zu retten.
Ja, erstmal sich selbst, die eigene Zukunft zu retten. Also beides parallel. Also die Welt, Klimakatastrophe etc., die Kriege, aber vor allem auch die eigenen Chancen.
Und jetzt nach dieser kleinen emotionalen Tieffahrt habe ich noch einen kleinen Lichtblick.
Ja gut, das ist gut.
Da bringe ich noch einen kurz. Und zwar habe ich einen Podcast gehört in Jung und Naiv, kann ich empfehlen. Für die, die jetzt nicht so links sind, also manchmal ist er mir ein bisschen zu links, die sind schon sehr linksorientiert. Ist aber nicht dramatisch, sie haben unglaublich geile Gäste da. Ne? Und jetzt hatten sie jemanden da, der heißt Michael Schmidt-Salomon, ist Philosoph und ist ein glühender Vertreter des evolutionären Humanismus. Evolutionärer Humanismus heißt eigentlich, dass man sehr vernunftbegabt durch die Welt rennt und alles sich versucht, sehr deutlich zu erklären. Ja? Und er macht es auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Und wenn man ihm zuhört, also ich fand es genial. Also ich bin ja ein Vernunftsmensch, ich finde das ja, also ich habe dem zugehört und bin dahingeschmolzen. Ein Traum, kann ich nur empfehlen, Michael Schmidt-Salomon, Jung und Naiv, sich mal anzuhören, sind 3 Stunden Gespräch, also musst du ein bisschen aufteilen, aber man nimmt eine Menge mit. Und was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass man, wenn man sich manchmal die Zahlen und Daten und Fakten so dieser Welt und drumherum anschaut, wenn man die Faszination entwickelt für Wissenschaft und dass Wissenschaft nicht Religion ersetzt, sondern eigentlich Wissenschaft an sich schon so eine so unglaubliche Faszination mit sich bringen kann, dass man eigentlich da schon, dass das eigentlich manchmal schon reicht, um sagen wir mal, Wärme zu erzeugen. Also wenn du so ein Atom mal in dem Kleinsten gesehen hast oder wenn du sagst, wenn du ein Möbel mal betrachtet hast oder wenn du mal gesehen hast, wie Dinge so zusammengestellt sind, dann kann man, das kann einem warm ums Herz werden. Ne? Und das ist schön, wie er das beschreibt und ich finde es schön, wie er so auf diesen Pfad unterwegs ist. Selber streng katholisch aufgewachsen, war früher, glaube ich, jetzt nicht mehr, aber er ist aber fernab von einem Atheisten oder einem plumpen Kritiker, sondern er ist eigentlich mehr jemand, der versucht, Dinge zu erklären. Das kann man sich echt mal anhören.
Das kann man, Empfehlung. Ich ich lache deshalb, weil warm ums Herz, ne? Mhm. Das ist eine Formulierung, die mir im Leben, also nicht einfiele. Ich kann staunen, kann ich vor so einem Atom und vor dem Wahnsinn, dass alles ist, wie es ist. Ich folge Lesch Kosmos.
Mhm. Ah ja, schön.
Wird mir immer schnipselweise angeboten in den Medien. Herrlich, wirklich, Hammer. Den Mann, den würde ich wirklich gerne mal treffen. Oder mir irgendwie eine Lese und Podium, den muss ich immer noch mal live erleben. Jedenfalls, da kann ich staunen, aber warm ums Herz. Ich wollte nichts von Tizi erzählen, weil ich hier jedes Jahr, wenn ich von Tizi wiederkomme, erzähle ich hier im Podcast irgendwas, aber ich werde es jetzt doch tun. Also, ja, in meiner Gruppe war ein junger Protestant. Ich war mit 15, 16, 17-Jährigen in einer Gruppe, die ich als Kontaktperson moderiert habe, weil ich selber aus der Altersgruppe Leute dabei hatte. Da muss man so Gruppenleiter stellen. Ich habe also eine Gruppe begleitet von 13 jungen Menschen dieser Altersgruppe. Dabei war ein 16-jähriger junger evangelischer Christ aus der Mitte Deutschlands. Und der hatte die Eier, alleine in unsere Gruppe zu kommen. Alle anderen waren irgendwie mit 2, 3 Freunden da. Und er war hatte offensichtlich so einen Selbststand. Das ist wichtig für meine Geschichte. Er ist alleine in diese Gruppe gekommen und hatte sich relativ spontan entschieden, überhaupt hinzufahren, war zum ersten Mal in TC, wusste nicht recht, was ihn erwartet. Und kam dann in Kontakt mit Gruppe, mit Gespräch über Bibel, auch mit so Erzählungen, wie schwierig es ist, als Jugendlicher in der Kirche gerade engagiert zu sein oder zu glauben. So. Mhm. Irgendwann, der Bruder, der uns die Bibel vorstellte, hat Anspruch, anspruchsvolle Texte gewählt, unter anderem Johannes, unter anderem Lazarus. Lazarus war schon 3 Tage tot, auferstanden. Martha, Maria trauerten, die Schwestern. Jesus kam. Martha sagte, Jesus, wärst du hier gewesen, wäre es nicht passiert. Schließlich, Lazarus steht doch dann auf, muss aber weggehen. Und es ging um das Topic, um den Topic Hoffnung. Hoffen. Mhm. Und wir haben dann irgendwie, ich habe gefragt, ob ich schon mal, wer schon mal auf einer Beerdigung war von den jungen Leuten und was die Erfahrung mit Abschied und Verlust, was die da schon mal so, also es ist ein bisschen so ein schwererer Inhalts gewesen. Und am Ende habe ich gefragt, wie geht's euch jetzt? Eine kurze Befindlichkeit am Ende des Gruppengesprächs. Ja, nachdenklich war vielfach ein Begriff, der kam. Hoffnungsvoll, aber auch traurig war auch irgendwie mal ein Thema. Und dann sagte ich zum Schluss, also wenn einer noch irgendwie eine Frage hat, ja, und nochmal ein Gespräch wünscht, dann könnte ich mich dem auch sprechen. Und er blieb übrig, der junge Mann blieb übrig und war fordernd und frug, wie kannst du, Jan, so sicher sein? Wie kannst du so sicher sein, dass es etwas gibt, dass da etwas ist?
Kannst du ja nicht.
Ich kann sicher im Glauben sein. Das ist eine Formulierung, die mir zu Gebote steht. Das ist eine Formulierung,
die funktioniert, ja.
Ich bin mit dem dann, wir haben Spaziergänge gemacht, es war kurz vor der Mittagszeit, vor Mittagsgebet, wir sind bis auf den Friedhof gekommen und ich habe versucht, ihm Hilfreiches zu geben, so Versatzstücke. Total auf der Ratio der Mensch. Der hätte sehr gerne etwas gehabt zum Anfassen, zum Anschauen, wie man so ein Atom anschauen kann. Ein Modell, etwas Griffiges, etwas, wie man es in der Schule so lernt, in der Naturwissenschaft. Das gibt es natürlich nicht und das ist eine Challenge, eine große Challenge. Und er ging dann nachdenklich und schon irgendwie, glaube ich, bewegt aus unserem Gespräch raus. Ich bin ins Gebet gegangen, er ist erstmal wandern gegangen, glaube ich. So. Dann hat er am letzten Tag sich bedankt für das Gespräch und ging sofort ins zweite Gespräch und hat ihm aus seinem Leben erzählt. Das war dann sehr, auch irgendwie privat und wieder emotional. Und dann sind wir gemeinsam ins Gebet gegangen am Samstag. Samstagsabends gibt's eine Auferstehungsfeier in Tese. Mhm. Jeder bekommt eine Kerze und dann wird das Licht von der Osterkerze durch die Kirche gegeben. Der Kirchenraum erhellt sich nach und nach. Und ich habe ihn, also es ist der letzte Abend, ne? Und ich habe den Kerl in der Sichtachse gehabt, in meiner Nähe irgendwie saß er. Oh, und da gab's auf einmal ein großes Schluchzen. Also in der letzten Nacht, da gab es ein großes Schluchzen, eine große Berührtheit. Und ich weiß nicht, ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen, was passiert ist. Der musste direkt im Anschluss fahren. In den Bus ist er dann gestiegen. Ich wusste, dass die früher abhauten. Und ich möchte meinen, dass er da etwas gefühlt hat, wie es wurde ihm warm ums Herz. Und das ist vor aller Sprache, jenseits aller wissenschaftlichen aller wissenschaftlichen Wissens, ist es so eine, vielleicht nur eine Ahnung. Ne? Da stehe ich daneben und da wird mir, wenn ich davon erzähle, noch warm ums Herz, weil ich ergriffen war von dem, wie er berührt war in diesem Gebet. Umgeben von 700 anderen jungen Leuten, die da sangen und beteten, konnte er hoffentlich die Tränen weinen, die er vorher nicht hatte.
Kann ich extrem nachvollziehen und ich freue mich für ihn, dass er wahrscheinlich einen sehr schönen emotionalen Moment hat, der in seinem Leben auch 100% sehr prägend ist. Ne? Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist doch wunderbar. Finde ich toll.
Das kam mir, weil du sagtest, diese Formulierung warm ums Herz, weißt du?
Ja, das kann ich auch gerne nochmal. Also ich kann auch gerne nochmal erklären, warum das so ist. Also ich bin ich bin mittlerweile der Meinung, dass sich Wissenschaft und das Thema Religion, was auch immer, erstens gibt es da keine Grenze dazwischen, sondern es ist völliger Quatsch. Also Religion ist auf einer emotionalen Ebene unterwegs, nicht auf einer Ratio-Ebene unterwegs. Das kann man abhaken. Also wer versucht, mit Ratio in Religion reinzugehen, der wird verrückt. Funktioniert nämlich nicht, weil da nichts Ratio ist. Was aber funktioniert, ist, wenn du mit Emotionen in Religion reingehst. Das funktioniert wunderbar. So, wir sind emotional Menschen. Menschen haben Emotionen. Das ist ein Riesenbaustein von uns. Wir leben davon. Und das ist gut so. Das heißt, in diesem Bereich unterwegs zu sein, sich berühren zu lassen und das zu fühlen und dann irgendwas zu fühlen, was einem übermächtig vorkommt, weil man gar nicht weiß, wo kommt denn das jetzt her? Und dann auf die Idee zu kommen, zu sagen, ich glaube, da ist noch mehr als das, was ich fühle. Ne? Das ist wiederum verständlich, dass das passiert. Und wenn ich jetzt von Wissenschaft spreche und von Warmundsherz und so weiter, dann rede ich erst einmal davon, dass man sich erstmal überlegen muss, wenn man sich berührt fühlt, reden wir oft oder meistens davon, dass wir mit einem entweder Menschen oder sagen wir mal einen menschennah trainierten Wesen zu tun haben. Hund, Katze, ne, würde ich sagen. Da kann man sich auch noch emotional berühren lassen, vielleicht sogar von seinem Fisch. Also irgendwas, wo man merkt, das habe ich mir einverleibt in meine menschliche Sphäre. Aber es ist immer der Mensch. Und wenn man das jetzt mal versucht, nochmal ernst zu nehmen, das Thema, dass wir eigentlich Teil eines riesengroßen Universums sind und noch nicht mal ein Sandkorn groß Relevanz haben in diesem Universum von der Größe her, dann muss man sich einfach klar machen, dass wir ein Teil einer Riesensache sind. Und dieser Teil heißt, dass wir nicht nur ein Teil dieser Riesensache sind, sondern eben auch alles, was uns umgibt. Und dann muss man sich doch klar sein, wenn man sich dann plötzlich in die Materien reinbegibt, von mir aus in die Ferne schaut, sich mit Atomen oder mit Organismen oder was auch immer beschäftigt oder mit DNA-Strukturen, dass man in dem Moment in eine Art von Informationsaustausch kommt mit etwas. Und dass man sich natürlich mit etwas berührt fühlen kann, was Teil von meiner Sphäre ist. Ne? Und das nicht Mensch ist. Das heißt, der Glaube ist sehr menschenzentriert. Und ich finde es mittlerweile, mir kommt so ein vermessenes Gefühl, dass ein Mensch sich dahinstellt und sagt, ja, ich, Freunde, da draußen kann vieles sein, aber ich habe den Draht. Andere nicht. Und dieser Ausschluss kommt sehr oft mir persönlich zu viel. Und deswegen bin ich in dem Punkt kritisch. Also da würde ich sagen, nee, das passt nicht in unsere heutige Wissenswelt. Und das, was wir heute mittlerweile alles mitbekommen auf dieser Welt und was wir auch erfahren über das Universum, passt es nicht, dass wir das ganze Thema Glauben trivial auf Menschen reduzieren. Und das tun wir.
Das tun wir nicht. Wir sprechen nicht von einer Anthropologie, sondern von einer Theologie. Also vielleicht ist es das, was wir erleben oder was du erlebst, so, aber dann ist es schon eine Missbildung, also von Glaube. Es ist keine Nabelschau, es ist keine Selbstbespiegelung. Es soll es jedenfalls nicht sein. Wenn es dazu geworden ist, dann gehört es reformiert oder transformiert. Ich bin auch guter Dinge, dass uns Schritte nach vorne gelingen. Also ich bin auch nicht mit dir einer Meinung, dass es überhaupt nicht verstandesgemäß ist. Die Theologie versteht sich tatsächlich als Wissenschaft und hat den Anspruch, so nah es geht mit den Instrumenten des Verstandes,
auf welcher Basis denn?
Ans Geheimnis zu kommen.
Aber auf der Basis der Wissenschaft.
Auf der Basis der überlieferten Bücher, der Schriften, und auf der Basis der Wirkungsgeschichte des Glaubens an diese Beziehungsgeschichte des Theos mit seinem Anthropos.
Aber ich kann doch nicht eine intersubjektive Realität, die geschaffen ist durch die Bibel, das ist ja eine Geschichte, die erzählt wird, das ist ja kein Fakten, das stimmt ja nicht. Also du kannst ja nicht sagen, die Bibel hat Fakt, das ist einfach eine Geschichte. Da gibt es keine Fakten drin. Wenn du Fakten drin, da gibt es vielleicht einen Hauch von Fakten, der Rest ist Geschichte. Der größte Teil davon ist reine Geschichte. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, das ist Wissenschaft, das ist eine Geschichte. Die Bibel ist kein Fakt, das ist kein Dokument, das du hinstellst und sagst, das ist die Wahrheit, das stimmt einfach nicht. Die Bibel hätte sich seit 2000 Jahren neu schreiben müssen, weil man ständig neue Erkenntnisse gewonnen hätte. Die wurde aber nie umgeschrieben.
Es ist auch nicht ganz richtig. Die Bibel selbst hat eine Entstehungsgeschichte, die man wissenschaftlich betrachten kann. Mhm. Wir gehen mit wissenschaftlichen Methoden an die Bibel heran. Also allein historisch kritisch, also die Frage nach dem Hauch Geschichte, die da drin steckt, das ist eine ganze Menge Geschichte, die da drin steckt. Und die Geschichte der monotheistischen Religionen, die eine gemeinsame Wurzel haben, hochspannend. Die Theologie ist neben der Mathematik und der Physik die älteste Wissenschaft, ne? Also, was sind die Fächer, die in den Universitäten,
man kann doch nicht über die Auferstehung Jesus diskutieren. Also, wenn man Wissenschaft sagt, wir gehen jetzt mal an die Auferstehung Jesu ran, ne? Da brauchst du nicht über Wissenschaft zu sprechen, da gibt's keine Wissenschaft. Das ist eine Geschichte. Punkt. Da kannst du nicht sagen, ist so passiert. Nein, du hast keine Beweise, keine Messpunkte, gar nichts. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist eine Geschichte.
Wenigstens die Wirkungsgeschichte dieser Narration kann man mit wissenschaftlichen Mitteln einholen.
Die kann man einholen. Also du kannst sagen, was hat die Geschichte bewirkt in der Historie? Das kannst du machen, ja.
Ja.
Da bist du aber nicht mehr in der Religion, da bist du einfach in der Historie. Und da bist du Historiker, der schaut, was für eine Geschichte, also die Hexenverbrennung war auch eine Geschichte, von Kramer habe ich gelernt, der hat einfach mal ein Buch geschrieben und alle sind plötzlich durch die Gegend gerannt, haben Hexen verbrannt. Aus purer Fantasie eines Menschen heraus, eine Geschichte. Da kannst du die Wirkung von Kramer auf die Realität als Historiker betrachten. Das Gleiche ist die Bibel. Du hast die Wirkung der Bibel, ist immens und du kannst die Wirkung beobachten. Warum hat die Bibel so gewirkt? Aber das Buch, Bibel an sich, ist nichts mehr als ein 2000 Jahre altes Dokument, das früher mal geschrieben wurde, aber wahrscheinlich schon 1000 Mal hätte neu geschrieben werden müssen, weil viele Fakten einfach verdreht sind, Zahlen falsch sind, da plötzlich hier ist. Also wenn du da das wissenschaftlich betrachtet, ist das Ding eine nette Geschichte, aber keine wirklich ernsthaft zu nehmende Literatur im Sinne von Wissenschaft.
Der Glaube ist Gott sei Dank größer als Fakten, sonst wäre wenig Hoffnung und Heil darin zu finden.
Ne? Davon gehe ich aus, deswegen haben wir ja Religion. Also genau. Merkst
und es wird eingehegt mit der Theologie, die mit wissenschaftlichen Instrumentarien an die Themenfelder, und es sind unfassbar viele Themenfelder, herangeht. Also allein das Nachdenken über Moral, über richtig und falsch, ist eine relevante Sache. Die Religionsphilosophie, also wie kann ich überhaupt mit meinen Verstandesmitteln Gott denken, ist eine hochrelevante Sache. Also es gibt ganz viel Connex, es gibt ganz viel Kontaktfläche.
Gebe ich dir recht.
Und die Dinge befruchten sich gegenseitig. Während ich in TC war, bekam ich einen Anruf von einem Cousin von mir, der arbeitet gerade als Assistenzarzt in einer unserer Kliniken hier. Und der Klinikseelsorger war gerade im Urlaub, irgendeinen anderen konnten sie nicht erreichen. Schließlich hat er überlegt, ich könnte vielleicht erreichbar sein. Da ging es um eine ethische Entscheidung im Krankenhaus und die wollten den Ethikrat internen einberufen und es fehlte eine ethische Perspektive, die mal eben das Medizinische ergänzt. Mhm. Also es gibt einen Mehrwert und es hat Wissenschaftlichkeit, den Anspruch von Wissenschaftlichkeit und die Instrumente.
Ja, aber ja, natürlich, ich frage mich als naiver Laie, auf jeden Fall, weil ich habe keine Theologie studiert, warum es nicht Geschichte ist? Also was hat das mit, ich kann doch Ethik studieren, ich kann Geschichte studieren, warum muss ich denn Theologie studieren? Also ich meine, das ist ja ein Kunstfach. Also wo ist da jetzt der?
Es ist das älteste. Es ist kein Kunstfach. Es ist das älteste Fach.
Es ist die Kunsthistorie.
Das Nachdenken über was ist darüber hinaus, hat zum Bau von Pyramiden geführt.
Aber dafür haben wir doch Philosophie.
Bitte? Das ist Theologie.
Ja, wir haben ja auch Philosophie. Das ist doch ähnlich.
Achso, du meinst also die Theologie sei, man könnte sie eigentlich abschaffen, weil sie sei überholt.
Ich glaube, was heißt, kann man auch gerne lassen. Ich glaube nur, dass Theologie an sich jetzt nicht mehr oder weniger macht als ein Historiker kannst du in ein Theologiestudium reinschmeißen. Der schnappt sich das, was da ist, und dann zieht das durch und dann hat er wahrscheinlich mit seiner Kernkompetenz genauso viel. Also ich meine, dass du dann als Historiker wahrscheinlich genauso neben Theologen setzen könntest und dann würdest du plötzlich nicht mehr merken, wer der Theologe ist und der Historiker, wenn sie beide über die Bibel reden. Also ich glaube einfach, dass das Studium an sich kann man machen. Ich weiß aber gar nicht, warum es gibt. Es gibt halt so manchmal so Künstler, also dass es früher mal gab und dass es früher wahrscheinlich zu wenig Wissenschaft gab, dass man Theologie brauchte. Das glaube ich. Weil man einfach keine Grundlage hatte.
Vor 2000 es ist Jahren. Also weniger. Du sagst also, Theologie ist weniger. Heute ist man weiter und man hat also größere Wissenschaften.
Ich glaube schon.
Man könnte jetzt
schon
die Theologie ablösen von etwas.
Ich würde sagen, die Messinstrumente haben sich weiterentwickelt in 2000 Jahren.
Aber umgekehrt wäre ein Schuh draus. Die Theologie hat etwas mehr. Sie hat ein Magis. Sie hat etwas und sie fordert auch etwas, was der Historiker oder der Archäologe nicht benötigt. Nämlich den Glauben, dass da tatsächlich etwas ist, die Annahme. Das ist ja wie so eine Prämisse. Das ist wie eine Prämisse.
das hat doch mit der Wissenschaft nichts zu tun. Wenn ich jetzt im Glauben bin, bin ich nicht mehr in der Wissenschaft. Also ich kann doch nicht als Biologe durch die Gegend laufen und sagen, ich glaube, dass da ein Organismus ist. Nee, das muss ich schon belegen. Glauben bringt es nicht weiter.
Ja, die Hermeneutik ist.
Also, du merkst, es wird nicht
man kann mit der Wissenschaft. Die Frage ist, kann man Theologie studieren, ohne zu glauben? Die Antwort lautet ja. Man kann Theologie studieren, ohne zu glauben.
Okay, das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument, sage ich. Das ist nicht schlecht. Kann man Theologie studieren, ohne zu glauben? Das verstehe ich. Jetzt musst du mir noch erklären, warum.
Ich wollte aber gerade sagen, diejenigen, die das tun, die kommen irgendwann an eine Grenze, die das Faszinosum von Theologie, das geht dann verloren. Also es ist unfassbar viel, es ist vielseitig und es ist viel. Und ich habe Menschen, die als Agnostiker oder als Atheisten das Studium begonnen haben, ich habe die scheitern sehen, beziehungsweise die haben es dann so knochentrocken, zäh, um es zum Ende zu bringen, haben sie es zu Ende gemacht. Aber mit Freude und Faszinosum, also mit so einem pädagogischen Eros, haben die es nicht beendet.
Wenn du Sport geil findest, Sport scheiße findest und Sport studierst, das würde ich auch keinem empfehlen, wird es trocken. Ne?
Genau, ja. Ja. Also man,
klar.
Die Instrumente funktionieren, aber sie sind dann wirklich hart.
Glaube ich. Aber daran merkst, aber dann wiederum hat man das Argument ja wieder auf der anderen Seite, daran merkst du ja auch, dass du, wenn du einen Glaubensaspekt damit reinbringen musst, dass ich halt, sagen wir mal so, also nee, da bin ich bei Wissenschaft schon wieder raus. Also da würde ich sagen, also wenn ich jetzt plötzlich, da muss man ja auch sagen, okay, im Umkehrschluss hieße das, jedes Studium braucht einen gewissen Glauben. Also wenn ich Biologiestudent bin, muss ich daran glauben, dass es biologische Materie gibt und muss daran glauben, dass es wirklich Wesen gibt. Das ist ja auch, da brauchst du, Wissenschaft lebt von der Beweislast und das ist gut so. Sonst wäre es keine Wissenschaft. Deswegen, also wenn du Theologie sagst, jetzt, da brauchst du auch einen Ticken Glauben, um das wirklich durchzuziehen, dann denke ich mir, dann lass es
Du brauchst zumindest Menschen in deiner Umgebung, die glaubwürdig sind. Du brauchst zumindest Menschen in deiner Umgebung, die glaubwürdig sind. Ich hoffe, dass ich für diesen 16-Jährigen da aus dem Hannoveraner Großraum, dass ich für den glaubwürdig war. Das ist eine Hoffnung, die ich habe, damit er in seiner Suche nach Vernunft irgendwie auf einmal merkte, okay, vielleicht gibt es etwas, das größer ist oder das zumindest daneben ist, das neben Vernunft ist. Ich will auch gerade, vielleicht ist das denn unser Problem gerade, so ein Dualismus von Vernunft und Glaube. In der Theologie, wenn es gut läuft, dann ist die Theologie der Ort, wo ständig der Himmel die Erde berührt und es so eine heilsame Ganzheit gibt. Von beidem. Dass beides sein kann, was beides sein kann. Und das gibt es ja. Nur in der Theologie. Das gibt es nur in der Theologie.
Ja, kann, also vielleicht, bestimmt. Weiß ich nicht, kann ich nicht belegen. Also dass beides, dass die Menschheit offenkundig, sonst das ist jetzt auch wieder rational, offenkundig beides braucht, ist belegt. Ne? Also wir brauchen es nicht wegreden. Ich will auch Religion nicht wegreden. Bringt nichts. Wir brauchen beides, offenkundig. Wir leben davon. Zehren daraus, schon seit wir Menschen existieren. Und das ist gut so. Das ist, will ich nicht in Abrede stellen. Ich glaube, was man immer wieder überprüfen sollte und muss, ist, welchen Stellenwert oder was glaubt eine bestimmte Disziplin zu sein? Also Religion sollte auch nicht mehr sein, als es dann auch ist. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und manchmal, und das ist vielleicht in den letzten Jahren auch super institutionell, die letzten Jahrtausende mit sich selbst passiert, hat sich Religion hochstilisiert, oft, manchmal mehr, manchmal weniger, zu mehr als nur Religion. Dann war es Institution, dann war es Staat zum Teil, ist es heute sogar noch in manchen Ländern. Dann war es die Wahrheit, und das ist auch in vielen Staaten noch so, dass die Religion als die Wahrheit dargestellt wird. Dann gibt es ganze Staatsapparate, die sagen, wir machen alles für die Wahrheit und die Wahrheit sind wir und wir sind geistlich. Das ist ein Riesenproblem von Religion, weil dann haben sie den Bogen maximal überspannt. Und ich glaube, warum du sagst, die Menschen reagieren mittlerweile so ein bisschen komisch auf die Religion, auch im Alltag. Wir wissen das, wir lesen das, wir kriegen das mit, wir alle.
Und das macht uns zu schaffen. Und die Theologie reagiert jetzt darauf, indem sie es wahrnimmt und
dich reduziert,
beginnt anzuschauen. Also dieses, wer nichts fehlt, wo Gott fehlt, von dem Professor. Ich weiß gar nicht, ist der Dogmatiker? Nee, praktischer Theologe. Ist praktischer Theologe. Professor der praktischen Theologie in Utrecht. So, der guckt das jetzt an und beginnt es irgendwie einzuhegen und versucht es besprechbar und also beschreibbar zu machen und dann vielleicht nach Konsequenzen zu suchen.
Ne? Ja, geil. Ja, also wie, du hast ja gemerkt, in unserer Diskussion jetzt, und ich kann von mir auch nicht sagen, dass ich da eine feste Meinung habe. Ich habe jetzt Meinung eingenommen, ne, die ich gelesen habe oder was auch immer, um die Diskussion aufrechtzuerhalten, das ist auch wichtig. Ich bin mir da nicht sicher gerade, wo steht was. Ich kriege nur mit als Bürger, als Außenstehender, dass sich manchmal etwas zu hoch stilisiert, dass ich manchmal das Gefühl habe, der Bogen wird überspannt, dass ich manchmal das Gefühl habe, Religion macht sich größer und macht sich zu mehr, als es ist. Und wo ich dann wirklich Probleme habe, und das, da bin ich auch fester Meinung von, wenn Religion sich zur Wahrheit hochstilisiert, ne, zur allumfassenden Wahrheit, und das ist, dann sind wir schon ein bisschen im Fanatismus, dann wird es problematisch.
Ja, das an haben der Stelle sind wir natürlich, nicht, ne? Da sind wir ja beide, da sind wir uns ja einig.
Ne? Ja, sind wir uns auf jeden Fall einig.
Gebe ich dir völlig recht, gebe ich natürlich recht. Und das ist auch ein Aspekt, den ich, wo ich ein bisschen, das wird mir manchmal vorgehalten, ich habe da ein bisschen Spaß dran, mit der Transformation wird es jetzt eine neue Demut wird einziehen in die Kirche und auch in die Theologie. Das wird irgendwann auch die Hierarchen, ich sage es das gerne so, Hierarchen, ne? unsere Machtträger, die wird es irgendwann auch eines Tages werden die aufwachen und es entdecken.
Müssen sie, werden sie.
Vielleicht haben sie es schon entdeckt, aber noch keine Konsequenzen rausgezogen.
Ja, genau.
Also ich kann nochmal kurz sagen, also conseci aus dem Lateinischen heißt Konsequenz folgen. Conseci ist das Folgen. Die Konsequenz ist die Folge. Es wird irgendwas, irgendwann werden wir diesen Veränderungen folgen.
Und weißt du, was wir heute gemacht haben? Wir haben es jetzt unbewusst gemacht, aber ich hole es ins Bewusstsein hoch. Wir haben jetzt das getan, was du am Anfang kritisiert hast. Religion ist egal. Wir haben es jetzt so gemacht, dass es nicht egal war. Wir haben gestritten über Religion und Wissenschaft und haben versucht, die Pole nochmal irgendwo herzustellen. Das sollte man weiter tun. Denn sie ist ja da, die Religion.
Und ja, und egal, sie ist wichtig. Sie, da. Sie ist wichtig egal, und ist sie wirksam. Weg.
Genau. Und wenn man und egal ist, sie ist nicht da. Und nicht da ist falsch. Auch eine falsche Wahrheit übrigens. Stimmt einfach nicht. Religion ist da. Du solltest ernst damit umgehen. Deswegen.
Ach, da erzähle ich auch nochmal. Geschichten erzählen. Fällt mir gerade ein. Jetzt ist die Zeit rum. Heute ist die Zeit vorbei.
Heute ist die Zeit vorbei. Du musst die Geschichte dir aber irgendwo aufschreiben. Lass sie das nächste Mal erzählen. Vergiss sie nicht.
Ja, okay.
Schreib sie mir in WhatsApp, damit ich sie dokumentiert haben. So, ihr lieben Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, ich hoffe, ihr konntet uns heute ein bisschen folgen. Wir haben einfach mal drauf losdiskutiert. Es war schön. Es hat Spaß gemacht. Es hat die Gehirnbindung mal wieder in die Aktion gebracht. Haben wir gebraucht, ja, ne? Bisschen durchpusten.
Das werde ich auf der Insel machen. Für mich geht's morgen nach Amland. Ich erzählte davon. Drück mir mal die Daumen. Ich hätte gerne trockenes Wetter.
Das wird ein Traumwetter. Das wird ein Traumwetter.
Ich berichte. Clemens, bis dahin. Alles Gute. Dir.
Tschüss.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.